Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 6. Folge vom Sommerhaus der Normalos.
Let's go!
Wie wir schon angekündigt haben, haben wir heute einen Special Guest.
Hallo!
Unsere Gästin heute ist Jessie vom Podcast Glücklich Verkopft.
Ja, ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung, ihr beiden.
Ja, mal vielen Dank, dass du da bist. Ich war ja vor ein paar Wochen schon bei euch im Podcast zu Gast. Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar schon ein paar Monate her.
Mhm. Ja, ich glaube, erschienen ist sie so vor einem Monat ungefähr, die Folge.
Ja, aber dass wir die aufgenommen haben, ist ja schon ein bisschen was her. Wir haben ja zusammen über Reality-TV gesprochen. Und ich bin richtig froh, dass du jetzt hier bist.
Danke, ich freue mich auch.
Für die Leute, die dich nicht kennen, habe ich eine kleine Vorstellung geschrieben. Die ist ein bisschen unpersönlicher als sonst, weil man über dich im Internet wenig findet. Jessie ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in eigener Praxis in Köln, wo sie sich vor allem auf Verhaltenstherapie spezialisiert hat. 2020 hat sie mit zwei weiteren Psychologinnen den Podcast Glücklich Verkopft gestartet, in dem sie alle zwei Wochen über psychologische und psychotherapeutische Themen sprechen, mit dem Ziel, so komplexe Themen für alle zugänglich zu machen. Und ich habe vorhin nochmal durch euren Katalog geschaut und ihr habt eigentlich, ich würde sagen, eigentlich schon zu jedem spannenden Thema gibt es bei euch schon eine Folge. Beziehung, Zeitmanagement, Selbstwert und wie man den auch stärken kann, Körperbilder, Nein sagen, Grenzen setzen und auch toxische Beziehungen. Da habt ihr zwei Folgen zu, die habe ich noch nicht gehört, ist mir gerade aufgefallen, das werde ich auf jeden Fall mal nachholen, die sind ganz fest auf meiner Liste. Das sind aber nur ein paar Beispiele, es gibt wirklich viel dazu hören, auch vor allem so zeitlose Sachen. Und zwischendurch gibt es auch immer wieder ganz spannende ExpertInnen-Interviews. Franzi und ich, wir sind ja eher so forschende Psychologin, aber du bist ja eine echte psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, du hast nach dem Studium ja nochmal jahrelang mit einer Ausbildung verbracht und darfst tatsächlich Menschen therapieren.
Das ist richtig.
Und ich bin super froh, dass wir diese Expertise aus der psychotherapeutischen Praxis heute dann auch hier haben. Wir haben nämlich richtig viele Fragen.
Dankeschön, ich bin super gespannt und ich freue mich auch total, jetzt mal auf Trash-TV mit dieser Brille zu gucken, ne? Zu gucken, wie das auch zusammenpasst, weil wir sonst im Podcast ja eher über so generellere Themen sprechen und ich glaube, die lassen sich aber viel auch auf Trash-TV und Reality-TV anwenden und sind vielleicht auch so Hintergrundwissen, was ganz schön ist, um Phänomene zu verstehen.
Ich glaube auch, das muss passen, weil wir hören das tatsächlich so oft von unseren ZuhörerInnen. Könnt ihr mal über Depressionen sprechen? Könnt ihr mal über dann immer so klinische Themen, die wir dann eher so ein bisschen, ja, uns, wo wir uns nicht rantrauen? Ich glaube, deswegen wird es auch höchste Zeit, dass du kommst und es muss einfach passen.
Und ich höre euch ja auch super gerne zu. Also ich liebe es, wenn ihr die Themen analysiert und die Folgen analysiert. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf unser Gespräch.
Wir sind eigentlich dann auch schon direkt in der einen Frage, die wir allen Gästinnen stellen und die ich natürlich auch dir stellen will, nämlich, wie ist dein Verhältnis zu Reality-TV? Also wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein Hintergrund? Was war deine erste Show? Wie stehst du zu der ganzen Sache?
Mhm. Also ich glaube, die erste Show war der Bachelor, so im Studium. Nee, wobei... Ist Germany's Next Topmodel auch Reality-TV?
Kann schon sagen.
Ich würde auch ein klares Ja sagen.
Ja, okay. Also das habe ich in der Schulzeit so die ersten 2, 3 Staffeln auch geguckt und dann auch mit Freundinnen und selber Fotoshootings gemacht. Und ne, das war natürlich voll spannend damals. Und dann gab es, glaube ich, eine längere Pause. Dann gab es den Bachelor. Und da haben wir ja auch in der Folge bei mir so ein bisschen drüber gesprochen. Da war es aber so, ja, das gucke ich aber nur mit Freundinnen und allein ist mir das so ein bisschen unangenehm, wenn Leute das erfahren könnten, dass ich das gut finde. Aber ich fand das schon damals voll spannend, wie so Gruppendynamiken sind und wer interessiert sich für wen und wo entstehen Gefühle. Ich finde einfach so zwischenmenschliche Themen total spannend und man hat da ja einfach so eine Möglichkeit, so eine Beobachterposition, Beobachterinnenposition auch zu haben. Und dann, ich glaube, dann war das so in der Corona-Zeit, dass ich... Tatsächlich, glaube ich, über so YouTube-Kommentatoren so Zusammenfassungen gesehen habe von, was war das damals, Love Island, glaube ich. Und das war ganz cool, weil das hatte so ein bisschen was wie, ich tausche mich mit Freunden aus. Ist zwar sehr einseitig, ne, aber ich kann so meinen Eindruck abgleichen mit einer anderen Person. Genau, und im Moment würde ich sagen, ist das was, was nach einem langen Arbeitstag beim Abschalten hilft.
Und ich glaube, so geht's vielen.
Ja, und es gibt Phasen, da mag ich das mehr und dann gibt's Phasen, da habe ich irgendwie nicht so ein Bedürfnis danach und da wird mich das auch mehr stressen, irgendwie Reality-TV zu konsumieren. Und dann gibt's aber manchmal auch Formate, die mich einfach catchen. Zum Beispiel Die Verräter fand ich richtig toll. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das fand ich auch psychologisch super spannend und da bin ich dann auch wirklich drin und fühle mit und analysiere mit und so.
Okay, ich finde es ganz spannend, dass du Die Verräter direkt nennst. Denn wir haben da eine Spezialfolge zu gemacht, weil das war, glaube ich, eins der Formate, das sich am meisten gewünscht wurde. Und ich habe mir auch mal die Daten angeguckt. Nicht nur die aus Deutschland, sondern ich habe die mit den niederländischen Daten auch kombiniert, weil ich wissen wollte, wer hat die meisten Chancen, das zu gewinnen. Und da haben wir gefunden, dass halt vor allem weibliche Verräterinnen viel größere Chancen haben zu gewinnen als Männer. Also ich glaube, es haben bis jetzt in diesen niederländischen und deutschen Staffeln kombiniert nur 2 Männer als Verräter das gewonnen und irgendwie sowas wie 6 bis 8 Frauen. Also auf jeden Fall riesiges Missverhältnis. Nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest. Wir haben eine Theorie. Was wäre deine?
Okay, also ich habe eure Folge dazu nicht gehört, aber intuitiv würde ich sagen, dass es vielleicht mit so Rollenvorstellungen zu tun hat. Also dass man das Frauen vielleicht nicht so sehr zutraut oder vielleicht eher auch Vertrauen hat und weniger misstrauisch ist oder so ein Bild hat von einer lieben Person, die einen nicht anlügen würde. So in die Richtung würde ich gehen. Ja, was ist eure Theorie?
Das war auch unsere.
Ja.
Aber ich liebe, dass Frauen das können.
Und wir haben noch eine kleine zweite Theorie oder vielleicht hängt das auch zusammen. Denn wir könnten uns auch vorstellen, dass es auch daran liegt, dass es halt Die Verräter heißt und nicht Die Verräterin. Mhm. Und dadurch, dass es nicht gegendert wird, man durch den Titel automatisch einen Mann im Kopf hat und dass das auch nochmal dann so dieses Bild verstärkt von Frauen können nicht Verräter sein.
Mhm. Ja, spannend. Kann auf jeden Fall sein.
Mhm. Und das benutzen wir jetzt immer, um alle Leute vom Gendern zu überzeugen. Denn das Einzige, was konservative Menschen ja mehr hassen als Frauen, ist, wenn Frauen Vorteile kriegen. Vor allem kriminelle Frauen.
Sehr gut. Mit eigenen Waffen geschlagen, perfekt.
Na? Okay, das war die letzte Show, die dich so richtig gecatcht hat, würdest du sagen?
Mhm. Ich glaube ja. Und beim Sommerhaus, der normal ist, dachte ich es am Anfang. Das hat sich aber so ein bisschen anders dann entwickelt. Da fand ich es aber so die ersten 1-2 Folgen auch super spannend.
Perfekte Überleitung, denn wir sprechen ja heute über die 6. Folge vom Sommerhaus der Normalos. Und ich habe mir gedacht, dass wir erstmal über das Format an sich sprechen und so deinem Eindruck von der Staffel bisher, bis wir dann in die Folge 6 reinstarten.
Mhm. Ich fand es erstmal total spannend, das zu sehen, dass man ein Format, was erst nur mit Prominenten in Anführungszeichen gibt, mit nicht bekannten Personen zu besetzen, ne, um bestimmte Sachen auch vergleichen zu können. Und fand auch oder finde auch den Cast interessant, weil es wirklich unterschiedliche Persönlichkeiten sind und Menschen, die wahrscheinlich im wahren Leben nicht so zusammentreffen würden oder seltener zusammentreffen würden und die da auf so engem Raum sind. Und ja, es ist einfach, finde ich, ein sehr krasses Format, insofern, dass es viele harte Spiele gibt. Also, glaube ich, wirklich sehr herausfordernde Spiele, ne, wenn ich mir die vorstelle, die meistern zu müssen, die einen sehr schnell an so eine Frustration auch bringen. Und auf engem Raum und kein Rückzug. Ich habe auch nochmal gedacht, auch im Vergleich zu Dating-Shows, wo es dann so eine richtig schöne Umgebung gibt, ne? Dann können die am Pool entspannen und sehen den Sonnenuntergang in der Entfernung. Das ist ja eine ganz andere Atmosphäre. So, ne? Also ich glaube, dass das schon ein hoher Stressfaktor auch ist. Naja, und jetzt so im Verlauf der Show finde ich interessant, wie sich eigentlich in jeder Folge der Wind so wendet. Also wie immer jemand anders im Fokus ist und wie sich die ganze Gruppe ständig auf jemand anders fokussiert. Also dass es so sehr wenig Konstanz gibt in Allianzen oder in wie wie sowas wie Freundschaften gibt es ja gar nicht, würde ich jetzt sagen. Ne? Ist wahrscheinlich eh in so einer Show schwer, aber das ist sowas, was mir die letzten Folgen sehr aufgefallen ist. Dass häufig, okay, wir haben eine Folge, alle gehen auf dieses Paar und in der nächsten Folge ist das dann wieder integriert scheinbar und alle gehen auf ein anderes Paar. Ich habe jetzt nicht alle Formate gesehen, aber das finde ich schon speziell, dass sich so Abneigung und Zuneigung so schnell wandelt.
Okay, und was glaubst du, woran das liegt, dass das so anders ist?
Das ist eine gute Frage. Ich habe schon den Eindruck, dass die das alle sehr ernst nehmen. Also, dass denen das sehr wichtig ist, dieses Format so als Sprungbrett zu nehmen und weit zu kommen, viel dabei zu sein. Und vielleicht hat sich so durchgesetzt, dafür muss ich taktieren und gucken, dass es nicht auf mich geht. Und das so als obergeordnetes Ziel und dann Sympathien und so weiter einfach drunter gestellt.
Auf jeden Fall sehe ich das auch, dass die ganz doll taktieren wollen und dass das so ein bisschen dieses jetzt oder nie, so fühlt sich's an, ne?
Ja, also das ist unsere Chance, wir sind jetzt da, das sagen ja auch viele, ne? Also die sind ja sehr offen auch damit, dass sie das dann auf jeden Fall nicht verlassen wollen.
Was glaubst du, warum Vanessa zum Beispiel so offen darüber redet? Das haben wir ja nämlich in ein paar Folgen vorher, haben wir uns das schon gefragt, ob die denkt, dass es nicht gezeigt wird, dass sie so offen bespricht, dass sie die maximale Sendezeit rausholen will oder ob sie irgendwie gar nicht drüber nachdenkt oder ob sie irgendwie so ein bisschen so auf der Metaebene denkt und denkt so, okay, das ist noch nie passiert, dass jemand so offen darüber gesprochen hat. Wenn ich so offen darüber spreche, dann werde ich auf jeden Fall gezeigt.
Also, dass sie nicht nachdenkt, glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist eine Person, die sich viele Gedanken macht und die das wahrscheinlich auch vorher sich durchgedacht hat, wie sie das Sommerhaus nutzen möchte. Deshalb denke ich schon, dass sie das bewusst macht. Also würde ich tippen. Und dass die auch weiß, dass das gezeigt wird. Das denke ich schon. Vielleicht ist es auch ihre Art, authentisch zu sein, dass sie halt darüber spricht, was ihr Motiv ist. Na, vielleicht ist es auch so eine Art von sich zu zeigen mit dem, was sie halt antreibt.
Da liegst du denkst du auf jeden Fall das Gleiche wie die Zuhörenden. Wir haben dann nämlich eine Abstimmung gemacht und da haben auch die meisten gesagt, die glauben, das ist so eine Metaebene, dass sie sich gedacht hat, so okay, wenn ich über Sendezeit rede, dann kriege ich die meiste Sendezeit. Was sind so generell, wir sind jetzt schon ein bisschen in die Paare reingegangen, was sind so generell dein Eindruck von den Paaren bisher?
Sehr unterschiedlich. Ich finde auffällig, dass viele Paare auch nicht so freundlich mit sich umgehen. Sonst hatte man häufig Paare dabei, die auch liebevoll waren. Bei manchen hat man ja so Sequenzen, ne? Dass das zum Beispiel nur dann auf die Spiele fokussiert ist und dann wahrscheinlich mit dem Ehrgeiz zusammenhängt. Und in anderen Situationen haben die dann auch schöne Sequenzen miteinander. Aber ich glaube, bei den Spielen gibt's ja wenige, die sich jetzt nicht anschreien würden, oder? Fällt euch jemand ein? Nee, ne?
Nee. Okay, hast du ein Lieblingspaar? Darfst du sowas als Therapeutin sagen?
Das sind ja nicht meine PatientInnen, also ich glaube schon.
Dann darfst du auch verteilt werden, ne?
Genau, ich habe ja keinen Behandlungsauftrag. Ja, also ich mochte Sebi und Vicky ganz gerne. Ne?
Ja.
Also ich finde schon Paare, die miteinander harmonisch sind, ganz schön. Also das sehe ich einfach lieber. Das finde ich auch schöner, wenn das gezeigt wird aus so einer Vorbildfunktion.
Bin ich ganz bei dir.
Aber spannend finde ich auch andere Paare. Also was Dynamiken angeht, sind ja auch Vanessa und, wie heißt ihr Freund?
Richard.
Vanessa. Vanessa und Richard sind ja auch interessant, ne? Da kann man sich auch Gedanken zu machen.
Okay, die Gedanken brauchen wir. Das kannst du nicht einfach nur so anteasern und dann dir uns die Gedanken nicht teilen.
Schade, das machen Therapeuten normalerweise so.
Weil die beiden, das sind ja wirklich so, die spalten ja auch die Leute, oder? Oder zumindest, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben sich darauf geeinigt, dass Vanessa die schlimmste von allen ist. Ich bin da mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Und es gibt ja auch diese Free-Richard-Bewegung. Also Leute,
gibt's das?
Das Leute in den sozialen Medien posten, der Richard muss befreit werden. Was denkst du dazu? Was denkst du zu der Dynamik von den beiden?
Also der Eindruck, den ich schon habe, ist, dass er vor allen Dingen da ist, um sie zu unterstützen. Also, dass es ihr Traum ist, im Sommerhaus zu sein. Und er das so mitmacht, dass er auch versucht, sie zu beruhigen, runterzuholen, dass sie, also jetzt so, da würde ich jetzt in die Folge gehen, ne? Aber in dem einen Spiel dachte ich schon so, boah, das ist auch schon ganz schön fies, wie sie ihn anmacht, wenn er da alles gibt und auf dieser Drehscheibe ist und, ne, sie ihn auch so ein bisschen als Blitzableiter dann am Ende benutzt. Ne, also das tat mir leid. Und ich fände dann halt bei denen voll spannend, wie die Beziehung außerhalb des Sommerhauses abläuft. Also wie viel davon ist dann die normale Paardynamik, die die beiden haben? Ne, das finde ich total schwer einzuschätzen. Ja. Was denkt ihr denn?
Ganz ähnlich. Und ich habe auch gestern mit meiner Therapeutin-Freundin geguckt. Die hat genau das Gleiche gesagt wie du. Ich glaube, da deckt sich der Eindruck. Aber was ich mich direkt gefragt habe, ist, aber da gehen wir halt jetzt schon in die Folge eigentlich, aber wie du zur Entschuldigung standst, weil ich finde das auch ein bisschen sinnbildlich für die Beziehung, weil die Vanessa hat ja dann nachher...
Ja.
Ja, die hat ja, wurde ja so weinerlich und hat
ja
gesagt...
Da ist er dann aber eher wieder auf sie zugegangen, oder?
Er ist auf sie zugegangen und sie hat gesagt, eigentlich vor allen Dingen, ja, das ist so schlimm, das machen die Spiele mit mir, ich werde dann ganz schlimm. Als Entschuldigung.
Ja, also keine Verantwortungsübernahme fürs eigene Verhalten, ne? Das ist auch was, worüber ich jetzt in der letzten Folge nochmal nachgedacht habe, wie KandidatInnen dann übereinander sprechen und über sich selber. Wenn die ähnliches Verhalten zeigen, also wenn die sich ähnlich verhalten wie was die in der anderen Person verurteilen, da fand ich den, kennt ihr den, bestimmt kennt ihr den fundamentalen Attributionsfehler, oder? Ja. Darf ich den kurz erklären?
Unbedingt. Denn ich glaube, wir haben da schon mal im Podcast darüber gesprochen, aber das ist jetzt auch schon lange Zeit her.
Ja, dann als kleiner Refresher vielleicht, weil man den ja auch bei sich selber so ein bisschen im Blick behalten kann, ob man das auch macht.
Ich mache das ständig.
Ja, ich glaube, wir machen das wahrscheinlich alle. Dass wir dazu neigen, bei eigenem Verhalten das darauf zu attribuieren, also damit zu erklären, dass die Situation schwierig ist. Also wenn es ein schwieriges Verhalten ist, so ich bin zu spät, weil die Bahn war zu spät und heute Morgen ist so viel schief gelaufen und eigentlich bin ich aber nicht so. Und wenn eine andere Person zu spät ist, eher, okay, sie ist eine Person, wo das an der Persönlichkeit ist. Und das finde ich zum Beispiel auch mit diesem, wir verraten eine andere Person, weil das ist für das Spiel und das ist notwendig. Und die anderen machen das aber, weil die haben kein Rückgrat. Ne? Also das dachte ich in ganz vielen Situationen, dieses so mit zweierlei Maß messen lässt sich mit diesem Attributionsfehler ganz gut erklären.
Ich liebe, dass du das einbringst. Ich habe jetzt das Gefühl, man sieht das wirklich ständig ja im Reality. Die urteilen ja ganz doll über Charakterzüge, immer auch ganz schnell, dass die Person ist fake, die Person ist böse, schlecht, was weiß ich, immer negativ, aber bei sich selber passiert das dann nie.
Es macht ja auch Sinn, weil bei sich selber hat man ja auch mehr Infos, ne? Also man kann es ja auch mehr in den Kontext setzen als bei der anderen Person. Bei der anderen Person sehe ich ja nur das Verhalten, was mich dann auch stört. Ja, aber trotzdem ist es halt... ein Bias, also es ist so ein Wahrnehmungsfehler.
Ja. Der anderen Person macht das ja auch erstmal vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil wenn du siehst, dass eine andere Person sich irgendwie, ich sag's mal in Anführungszeichen, falsch oder hinterrücks verhält, ist es ja schon erstmal sicherer, dann davon auszugehen, die Person hat einen schlechten Charakter. Also jetzt nicht generell im Leben, ne, aber jetzt so auf so einer allgemeinen Ebene betrachtet, macht das ja schon Sinn, dann erstmal ein bisschen vorsichtig zu werden und sich erstmal genau anzugucken, okay, hat die Person uns jetzt vor den Zug geworfen wegen dem Spiel oder weil das einfach eine falsche Person ist?
Ja, also einfach um vorsichtig zu sein. Ne? Ich finde, das merkt man im Sommerhaus aktuell auch, dass halt alle super misstrauisch und super vorsichtig sind. Weshalb es auch so ganz wenig echte Verbindungen überhaupt noch gibt, die man sehen kann.
Aber ich finde das total spannend, dass du das mit reingebracht hast, weil das stimmt, ne? Was Franzi auch gerade schon gesagt hat, das sieht man ja eigentlich in jedem Format, dass die KandidatInnen bei sich selber sagen, ich mache das für das Spiel und dann aber bei anderen Leuten, wenn die es für das Spiel machen, sagen, du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren. Die Masken sind gefallen.
Ja.
Wir haben jetzt aber gerade auch schon viel über Streit auch gesprochen, ne? Und ich habe das Gefühl, dass das auch was ist, was ich total durch die Staffel durchzieht, dass die Paare sich vor allem in den Spielen, ich würde fast sagen, dass sie sich richtig zerfleischen. Also die sind echt nicht nett miteinander, die beleidigen sich, das sind echt krasse Streits. Und ich habe mich gefragt, wie du das als psychologische Psychotherapeutin, wie du das so siehst. Ist das normal? Ist das normal, wenn Paare sich so streiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das stellen sich dann viele. Es kommt ein bisschen auf die Definition von normal an. Ne, wenn man sagt, normal, kommt das vor, dann würde ich sagen, es kommt vor. Wenn wir sagen, normal als gesund, dann würde ich sagen, es ist nicht gesund. Also wenn man jetzt gesundes und also funktionales und dysfunktionales Streitverhalten vergleichen würde, das ist auf jeden Fall nicht funktional, sich so zu streiten. Und kennt ihr John Gottman? Das ist ein Beziehungsforscher. Der hat ganz viel auch zu Streitverhalten gemacht und der hat so sehr viel Forschung auch dazu gemacht, wo er Paare beim Streiten beobachtet hat und dann nach einer kurzen Sequenz voraussagen konnte mit einer, ich glaube, 90%igen Wahrscheinlichkeit, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ob die Paare sich trennen werden oder zusammenbleiben werden tatsächlich. Also daran, wie die sich in einem Streit verhalten.
Ich liebe das. Ich habe das das ist mir so sehr stark in Erinnerung noch von, als ich das gelesen und gelernt habe, weil ich dann so direkt alle meine Streits durchgegangen bin und so viel davon gesehen habe und immer wieder dann gedacht habe, ja, also viele Menschen verwenden schon diese ja apokalyptischen Reiter, auf die du dich da beziehst.
Genau, ja.
Wir müssen wissen, was die sind.
Ja, ich habe sie jetzt angeteasert. Ich würde die mal durchgehen und dann können wir ja zusammen beziehen auf die Paare im Sommerhaus, oder? Was davon passiert?
Unbedingt.
Okay. Also, genau wie Franzi, wie du gerade gesagt hast, der hat 5 apokalyptische Reiter beschrieben. Am Anfang waren es 4, der hat einen 5. dann noch später hinzugefügt. Und der hat so apokalyptische Reiter wie so in der Bibel, die kündigen metaphorisch das Ende der Beziehung an. Darum hat er die so genannt. Und das Erste, was er sagt, was so eine ganz dysfunktionale Sache und was ein apokalyptischer Reiter ist, ist Kritik und Klagen. Und damit meint er nicht, dass man sagt, wenn einen was stört, sondern Verurteilung, Schuldzuweisung, immer bist du, nie kannst du, du bist so und so eine Person. Also das ist meistens so der Anfang von so einer Negativspirale. Ja, was würdet ihr sagen? Kommt das, sehen wir das vielleicht ab und zu?
Wir haben schon ganz oft drüber geredet, dass Schuld ein Riesending ist, gerade nach diesen Spielen, dass die sich halt gegenseitig die Schuld geben und dann immer, ja, du hast das alleine verkackt, anstatt dass man eben so gemeinsam die Verantwortung dafür übernimmt. Was würde ich sagen? Was sagst du, Dina?
Ich finde das schwierig. Gilt das also in der Streitsituation oder auch so? Okay. Das heißt also die in den Spielen?
Das wird auch gelten, ja. Also das ist natürlich eine Hochstresssituation, aber trotzdem. Das
ist der Streit.
Okay, also auf jeden Fall Sophie und Hendrik, die fallen mir als erstes ein, dass die, glaube ich, oft so sagen wie nie oder vor allem sie gegenüber ihm. Sie hat ja auch gesagt, du bist so dumm. Vor ein paar Folgen, ne, in so einem Spiel.
Aber diese
oder wie
Folge
kann man so dumm
besser
sein? Diese Folge war es besser, die sind ja auch Huckepack rausgegangen, ne, aber... Das war, fand ich schon niedlich, aber davor in den Folgen, da war es schon, ging es schon heiß her. Das ist, ja, würde ich schon sagen. Dann ja auf jeden Fall Maki und Michelle. Da finde ich es auch wirklich krass. Bei Vanessa und Richard auch.
Sehr einseitig.
Also man sieht es eigentlich bei fast allen.
Sandra und Sascha, ne, die sind ein bisschen insgesamt auffälliger, aber finde ich bei den Spielen merkt man auch, dass das auch passiert. Auch beidseitig. Okay, also Punkt 1. Ziemlich durch die Bank, ne? Kritik und Klagen. Der zweite Punkt, der zweite apokalyptische Reiter nach Gottman ist die Rechtfertigung. Also, dass wenn so eine Klage oder eine Kritik kommt, dass ich die nicht annehme, mir die auch gar nicht anhören will, keine Verantwortung übernehme, sondern das sofort zur anderen Person zurückschieße oder Gründe finde, warum das so ist oder warum die andere Person nicht recht hat. Was auch finde ich wiederum nachvollziehbar ist, wenn dieses Verurteilen und Angreifen sehr stark ist. Ne? Ist auch eine sehr natürliche Reaktion, dann in so eine Abwehrhaltung, Rechtfertigungshaltung zu gehen. Aber nach Gottman ist das eben so der zweite Schritt, dass das Problem dann auch nicht gelöst werden kann, dass der Streit auch nicht gelöst werden kann. Ja. Würdet ihr sagen, Rechtfertigung habt ihr gesehen in den letzten Wochen?
Ja, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass der Punkt, den ich bei Punkt 1 gesagt habe, mit diesem, dass sie sich die Schuld zuweisen, eigentlich Punkt 2 war und dass man das ja ständig sieht. Genau, und dass das Erste erstmal nur ist, dass man ja verurteilt, aber dann ist das ja schon Punkt 2 gewesen, dass die eben so die Schuld auf dem anderen abwalzen und sich rechtfertigen. Also sehen wir ständig.
Ich würde sagen, das ist ein absolutes Sommerhausphänomen. Ne? Ich kann mich an, mir fällt zumindest jetzt spontan keine Situation ein, wo ein Paar sich wirklich so hingesetzt hat, eine Person gesagt hat, das stört mich, die andere gesagt hat, so, das sehe ich, lass uns überlegen. Ich habe es zwar nicht so gemeint, aber ich sehe natürlich, dass man es so interpretieren kann und lass uns überlegen, was wir jetzt machen können. Also es gab es bestimmt mal, aber fällt mir jetzt erstmal nicht ein.
Ja, würde ich auch so sehen. Das ist so die eigentlich die Grundlage des Gespräches, ne? Der eine greift an und der andere rechtfertigt sich. Der dritte apokalyptische Reiter, den nennt Gottman Verachtung, Zynismus und Spott. Also wenn man sich über den anderen lustig macht, wenn man den gar nicht mehr ernst nimmt, und da auch sich so drüber stellt, ne? Also durch Spott und Verachtung stellt man sich ja über die andere Person. Das finde ich ein bisschen schwieriger. Ich habe so ein Gefühl, dass das auf jeden Fall vorgekommen ist. Aber habt ihr konkrete Situationen?
Ich würde fast sagen, dass ich das so auf die Schnelle bei denen nicht sehe. Zwischen den Paaren. Im Haus generell schon. Aber wenn überhaupt der Maki gegenüber der Michelle. Also ich finde, er stellt sich schon, so wie er sie abwertet und auch anschreit, ist das für mich eine Art von sich über sie stellen und sie auch irgendwie verspotten. Also auch in der Situation erinnere ich mich vor ein paar Folgen, als sie dann ganz doll geweint hat und gesagt hat, du hast mich respektlos behandelt. Im übertragenen Sinne, sie hat sich sogar auf dem Klo eingeschlossen, weil es so schlimm für sie war und hat sich übergeben. Und in der Situation hat er sie auch verspottet und hat gesagt, ja, die ist wieder so, aber das müssen wir nicht ernst nehmen. Das wäre so der Einzige, wo ich das sehe.
Diese Szene, wo er sich vom Klo weggedreht hat und dann so gegrinst hat und auch noch zu, ich glaube, zu einem anderen Mann dem zugegrinst hat, so im Sinne von die Hysterische wieder. Das war auf jeden Fall auch die Szene, die mir gerade direkt in den Kopf geschossen ist.
Mhm. Voll. Ja, und bei denen so schwierig ist ja auch, also aus meiner Sicht, dass ein Part der Beziehung sich sehr stark an diesem Angriff so bedient, ne, und der andere aber nicht zurückangreift. Ne, das ist bei anderen Paaren, finde ich, ein bisschen leichter aushaltbar, es ist trotzdem ungesund, ne, aber wenn beide so aktiv sind, aber sonst hat es so ein bisschen so eine Hau-drauf-Wirkung, finde ich, ne, Dynamik. Ja, wenn nur einer die ganze Zeit im Angriff ist und der andere so im Rückzug, ja. Genau, aber bei dem dritten Schritt ist es halt wichtig, dass gemeint, wenn es so ein bewusstes Verletzen gibt. Ja. Und das ist dann auch eben so ein Zeichen, dass die Beziehung so nicht gesund weitergeht und dass da auch ja ein Ende möglich wäre. Der vierte apokalyptische Reiter ist Mauern, Schweigen und Rückzug. Ne? Stonewalling im Englischen. Das bedeutet, dass man sich zurückzieht, gar nicht mehr die Energie aufwendet, was zu erklären oder auch nicht mal mehr sich zu rechtfertigen, ne, sondern so ein bisschen das an sich abprallen lässt, wie innerlich gekündigt hat irgendwie und vielleicht das noch mit anderen Leuten bespricht, wenn überhaupt, aber nicht mehr mit der Person, die das betrifft. Und ja, dann ist es schon relativ weit fortgeschritten auch.
Ich überlege gerade, ob ich das im Sommerhaus sehe, also in dieser Staffel. Ich habe das Gefühl, dass alle so gerne gesehen wollen werden, dass sie das nicht machen. Aber das ist jetzt auch nur mein erster Eindruck.
Macht Richard das manchmal? Ich bin mir nicht sicher. Also er spricht Sachen ja schon dann im Nachhinein nochmal an, ne? Also ich habe jetzt gerade an die Situation gedacht, wo die jetzt bei dem Spiel in dieser Folge waren. Und da war er ja so stumm, ne, am Ende. Und sie hat weiter so geschossen quasi und er hat nicht mehr reagiert. Ich weiß aber nicht, ob es das war. Vielleicht war es das auch nicht. Vielleicht war das auch mehr wie so eine eingefrorene Reaktion, dass er da nicht reagieren konnte aufgrund der Situation. Aber es war kein bewusstes, ich ziehe mich zurück und lasse das an mir abprallen. Wie würdet ihr das bewerten?
Ich meine, man kann nicht gut in ihn reingucken. Und gleichzeitig, vom Gefühl her ist da ein Unterschied zu zum Beispiel einer Michelle, die nicht mehr reagiert und sich zurückzieht. Vom Eindruck her, wie ich das nur beurteilen kann, hinterm Fernseher sich zurückzieht, weil es ihr zu viel ist, sie nicht weiß, was sie sagen soll und halt total in diesem Rückzug ist. Ich würde sagen, beim Richard wirkt es schon mehr so, als ob er wirklich bewusst sagt, ach, die ist halt so, da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. ich bin hier sozusagen raus emotional und das wäre ja das Stonewalling.
Mhm.
Also sehe ich schon.
Ich würde mich gleichzeitig aber auch fragen beim Richard, ob der vielleicht auch einfach so vom Typ her so ist, weil er ist ja vom Typ her halt auch eher so ein zurückhaltender, eher, oder zumindest was wir bis jetzt von ihm gesehen haben, ne, ist er eher ein zurückhaltender Typ, ist nicht einer, der direkt auf Konfrontationen geht, ist einer, der sich eher im Hintergrund hält. Also ich habe mir, ich glaube, wenn ich jetzt an meine Notizen denke, habe ich schon bei 2 Folgen mir aufgeschrieben oder mir die Frage aufgeschrieben, hat Richard schon mal was gesagt in dieser Folge? Also ich glaube, er ist auch vom Typ einfach so, was es natürlich schwierig macht, das abzugrenzen. Ne? Ist er einfach ein ruhiger Typ oder ist er gerade am Stonewallen?
Mhm.
Oder beides?
Mhm. Ja, wissen wir nicht.
Ja.
Fragezeichen. Ja. Na, aber das ist was zum Beispiel in Paartherapie häufig gesehen wird, so diese Kombination von Rückzug und Angriff, ne? Dass es eine Person gibt, die immer mehr fordert und eine Person, die sich dann immer mehr zurückzieht und das dann so einen Negativkreislauf macht. Ne? Und habt ihr eine Idee? Was fehlt euch noch? Was könnte der 5. apokalyptische Reiter sein?
Ich liebe, dass wir hier so eine kleine Quiz-Komponente haben.
Stonewalling hätte ich erinnert jetzt. Nee. Es ist zu lange her.
Es ist nochmal quasi ein Schritt drüber und die nennt Gottman Machtdemonstration. Also, dass man da sehr, sehr stark in so einen Power-Unterschied kommt, ne, den anderen auflaufen lässt und den spüren lässt, man ist am längeren Hebel. Also vielleicht wie so eine Fortführung von allen Schritten davor. Ja, aber das ist so gar keine Verbindung mehr auf Augenhöhe möglich, sondern es gibt eben so eine Verschiebung. Man versucht, den anderen klein zu halten. Ja, und da sagt eben Gottman, dann ist die Beziehung eigentlich zum Scheitern verurteilt. Tatsächlich. Und laut ihm ist es auch gar nicht so wichtig, wie häufig man streitet, sondern wie man streitet. Das finde ich auch nochmal gut für sich vielleicht mitzunehmen, ne, und zu beobachten. Also das Schwierige ist nach ihm nicht, dass man streitet, sondern Streit kann auch was super Gesundes sein, dass Dinge angesprochen werden, Bedürfnisse angesprochen werden und man sich auch selber vertritt, ne, und sich danach auch näher kommt, besser kennt. Also das ist jetzt in meinen eigenen Worten. Ich weiß nicht, wie er das sagen würde, aber, ne, aber diese Verhaltensweisen, die machen halt total viel kaputt. Ja, und das denke ich beim Sommerhaus in ganz vielen Folgen.
Hm. Ich finde das so spannend, dass du die mitgebracht hast. Ich kannte die tatsächlich noch nicht, aber jetzt auch gerade, wenn du die erzählst, Kritik und Klage, Rechtfertigung, lustig machen, Stonewalling und dieses Machtdemonstrieren, das sind ja alles Sachen, die wir vor allem in diesen ganzen Paarformaten, ne, die ganze Zeit, glaube ich, immer wieder sehen. Ich bin richtig froh, dass wir das jetzt haben, um das auch nochmal einzuordnen. Und ich glaube, dass uns das jetzt ganz oft nochmal wieder begegnen wird.
Ja. Und wisst ihr, oder ihr könnt auch, wollt ihr nochmal raten? Wollt ihr noch eine Quiz-Sache haben?
Unbedingt.
Wir lieben Raten.
Er hat nämlich auch so Studien gemacht, wie das Verhältnis sein muss von positiven zu negativen Interaktionen in einer Beziehung. Also einmal, damit die Beziehung erfüllt erlebt wird. Und einmal gibt's auch ein Ratio nach Gottman, ab dem Paare sich scheiden lassen oder trennen. Ja, vielleicht erstmal, weil die Zahl kennen einige. Vielleicht habt ihr da auch ein Gefühl für oder so auch aus dem eigenen Leben. Wie viel positive Situation muss es geben auf eine negative? Was glaubt ihr?
5-1.
Das kennst du, ne?
Ja, ist richtig. Ja. Aber ich war mir nicht mehr sicher.
Ich glaube, für die Leute, die den Podcast schon von ganz vom Anfang mitgehört haben, da haben Dr. Riese und ich auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, als wir die erste Staffel, also unsere erste Staffel Sommerhaus besprochen haben, da hat die auch schon mal sowas eingebracht. Ja.
Ja. Und das finde ich schon, also das ist ja ein großer Unterschied, ne? Also es reicht überhaupt nicht aus, dass auf was Negatives ein Positives kommt. Das kann man sich, finde ich, schon auch mit rausnehmen, sondern dass wir viel mehr Positives brauchen, um ein Negatives auszugleichen, weil wir halt so gepolt sind, uns auch diese negativen Sachen zu merken und an denen weiter uns dran abzuarbeiten. Und darum muss viel mehr auf der positiven Waage sein. Und mit dem Positiven zu Negativen, wann trennen sich Paare? Das wisst ihr nicht, aber vielleicht so einfach vom Gefühl her. Wie viel zu 10?
Ich sag schon 4-10. Dann lehne ich mich weiter aus dem Fenster.
Also 4 negative, 10 positive. Hm? Mhm. Was glaubst du?
Okay, warte, ich habe ein Problem mit der 10. Kann ich sagen, das finde ich gerade schwer mir vorzustellen. Ich würde sagen, also offensichtlich, wenn das Negative überwiegt, also vielleicht wenn auf ein Positives 2 negative kommen, also dann auf 10 wäre das 5 zu 10? Habe ich das richtig gerechnet?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass 8 negative auf 10 positive ausreichen.
So also es muss bleibt man.
Ja, und es muss aber auch nicht das Negative überwiegen. Ne? Also es sind immer noch 10 positive, 8 negative, laut seiner Forschung. Also das Positive überwiegt, aber nur noch ganz, ganz leicht quasi. Ne?
Okay, das finde ich super spannend, weil was diese Forschung ja zeigt, ist, dass dass Menschen relativ lange in Beziehungen bleiben, obwohl sie die als nicht, was war das von dem ersten,
nicht glücklich, nicht erfüllt.
Nicht glücklich. Ja, wahrnehmen. Das finde ich, sollten wir alle mal mitnehmen, weil das haben wir auch ganz viel bei Princess Charming drüber gesprochen, dass sich ja zu lösen aus Beziehungen häufig auch ein Befreiungsschlag ist, der wichtig und gut ist und ein Einstehen für sich selbst, um glücklicher zu werden.
Mhm. Ja, voll gut, dass du das nochmal sagst. Stimmt, das zeigt es wirklich, ne? Wie groß dieser Unterschied ist zwischen, ich bin dann in der Beziehung nicht mehr glücklich, aber es muss noch viel mehr passieren, bevor die Mehrheit sich, ich glaube, es war Scheidung, ne? Also wo auch eine Ehe dabei war. Vielleicht ist Trennung nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis, könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem, also die Tendenz wird ähnlich sein.
Ich habe eine wichtige Frage. Von wie oft sprechen wir denn? Hier kommt nämlich ein kleines Geständnis. Ich habe alle diese 5 Sachen schon mal gemacht. Manche mehr, manche weniger, manche selten. Ich glaube, Nummer 5, dieses Machtdemonstrieren, ich glaube, dass ich das eher weniger mache. Aber alle anderen Sachen habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich möchte mir einbilden, dass es kein ständiges Ding ist, aber dass das schon manchmal vorkommt, bin ich zum Scheitern verurteilt. Gott, die lange Gedankenpause macht mir Angst. Ist es ein Ja?
Muss es nicht, glaube ich. Ich glaube, dass es dann vor allen Dingen schwierig ist, wenn das halt die einzige Streitform ist. Also wenn das im Alltag ständig vorkommt. Da habe ich jetzt keine Infos von John Gottman drüber, aber so würde ich das verstehen. Und ich würde dich jetzt, ohne dich zu gut zu kennen, auch so einschätzen, dass du es auch schaffst, mal dich gesund zu streiten und deine Sachen anzusprechen und eine Lösung zu finden oder auch eine Art von Wiedergutmachung. Und Repair ist ja auch was total Wichtiges nach einem Streit. Ne? Können wir danach wieder zusammenkommen, drüber sprechen, das gemeinsam verarbeiten und uns wieder als Team erleben? Und dafür würde ich zum Beispiel auch im Sommerhaus sagen, dass ich das bei manchen schon ein bisschen gesehen habe, mehr als bei anderen. Ne? Und weil, wie du sagst, das passiert uns allen mal. Ne? Gerade wenn wir irgendwie unbewusst sind oder sehr emotional aktiviert in einem Streit, dann schaffen wir es nicht immer, uns gewaltfrei auszudrücken. So, aber ich nehme an, dass nicht alle deine Partnerschaftsstreit so ablaufen, oder?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich habe auf jeden Fall auch die gewaltfreie Kommunikation und so, das ist schon was in meinem Hinterkopf ist. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, also diese Sachen, die du beschrieben hast, unbekannt sind die mir auf jeden Fall nicht.
Mhm. Ja.
Bei wem siehst du das Repair im Sommerhaus? Bei welchem Paar?
Also, die Situation, über die ich gestern wirklich schmunzeln musste, war, als Henrik und Sophie zusammen rausgeritten sind. So, das war für mich so ein... Okay, die haben zwar nicht drüber gesprochen, aber da waren die dann wieder ein Team und waren wieder so eins. Zum Beispiel, also bei denen, ich glaube, dass... jetzt müsst ihr mir nochmal mit den Namen helfen. Die eine, die Michelle auch so mokiert hat. Lisa, ne?
Lisa und Marcel.
Lisa und Marcel, die hatten, finde ich, auch eine Situation, wo er angesprochen hat, ich habe mich so und so gefühlt in dem Spiel, wo sie so ein bisschen erst gebraucht hat, aber das dann, glaube ich, auch wirklich verstanden hat und es tat ihr leid so. Da hatte ich auch das Gefühl, das war gutes, also war für Trash-TV gutes Repair. Ja.
Ich erinnere die Situation.
Mhm. Die fallen mir jetzt so spontan ein. Mhm. Fand ich auch. Also hat er ja auch klar gesagt, wie er sich in der Situation gefühlt hat, ne?
Das war fand ich von beiden Seiten stark. Also vor allen Dingen von seiner, wie er das angesprochen hat, aber dann auch von ihrer. Sie hat halt erst gestruggelt und dann wirklich die Verantwortung übernommen.
Mhm.
Wir sind jetzt eigentlich schon fast mitten in der Folge. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal offiziell jetzt die Folgenbesprechung starten. Und das machen wir immer mit einer Main-Plot-Summary. Franzi, kannst du uns nochmal zusammenfassen, was in Folge 6 vom Sommerhaus der Stars passiert ist?
Unbedingt. Es sind immer noch alle schockiert, dass Vanessa Vicky nominiert hat. Beim Wort Erotik balancieren saven sich Lisa und Marcel und Michelle hat jetzt Angst, sich in Vanessa getäuscht zu haben. Vanessa findet daraufhin alle fake und beim drehenden Regal einräumen gewinnen Michelle und Marky. Das Stimmungsbarometer zeigt an, Vanessa und Richard sind am gefährdetsten. Und das war's.
Ich glaube, das erste Spiel ist ja soweit so unspektakulär. Was mir als erstes, die erste Situation, die mir so richtig herausgestochen ist, ist diese Tischsituation. Ich fasse euch das nochmal kurz zusammen. Da haben wir diese Situation, wo alle am Tisch sitzen draußen und Vanessa auf einmal konfrontiert wird, weil sie Vicky nominiert hat. Und alle sagen, dass das gar nicht ging, dass sie ihrer Freundin in den Rücken gefallen ist. Und Lisa sagt auch, glaube ich, dann, dass sie für alle als Fake dastehen wird. Sie sagt es nicht, aber sie impliziert, du hast vor ganz Deutschland dein Gesicht verloren. Vanessa weint dann. Und ich fand das irgendwie total spannend, weil ich das Gefühl hatte, die gleiche Situation haben wir in der letzten Folge gesehen. Nur da war es Michelle. Und jetzt ist es auf einmal total geflippt und jetzt haben sich anscheinend alle auf einmal darauf geeinigt, dass Vanessa die Schlimmste von allen ist. Und ich war total überrascht darüber.
Ist eigentlich auch, was dir so aufgefallen ist, Jessi, oder? Dass das so schnell flippt. Ich fand das auch total verrückt, dass die sich, also es ist, als ob die sich nicht erinnern würden daran, dass irgendwie vor ein paar Stunden ja dann, ehrlicherweise, das noch ganz anders aussah und alle eine andere Person gehasst haben.
Es ist halt, als wäre für die auch eine Woche dazwischen vergangen, wie für uns. Und nicht einfach nur, einfach nur eine Nacht. Ja, voll.
Total. Und die Michelle ist ja dann auch total verunsichert. Und dann beginnt das ja auch, dass auf einmal alle auf die Michelle einreden. Und ich habe mir auch noch rausgeschrieben, dass Hendrik irgendwann sagt, wir haben gar nichts gegen euch beide, also gegen Michelle und Maki. Und das fand ich wirklich spannend, weil, also die letzte Folge, das war ja völlig anders. Das war ja völlig anders. Da waren ja alle richtig bitterböse gegen Michelle und Maki und haben gesagt, sie ist langweilig, sie bringt nichts, sie kennen nicht mal ihren Namen. Und es hat sich auf einmal ja einfach so richtig umgedreht. Und Vanessa kommt ja dann später nach drin und spricht dann auch nochmal mit Michelle und sagt, sie kriegt alles ab und die anderen spielen alles. Die wollen alle nur mit ihr Sendezeit generieren. Lisa und Marcel auf der anderen Seite draußen, die sind davon überzeugt, dass Vanessa alles nur spielt. Und ich finde, diese ganze Situation hat für mich auch nochmal so eine ganz große Frage aufgeworfen. Ist das alles nur gespielt? Wer spielt da was vor? Wer macht ein Theater? Wer will nur Sendezeit generieren? Und wer nicht? Und du bist ja eine Expertin, eine psychologische Psychotherapeutin. Und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht mal diese Frage für uns beantworten kannst. Also die Frage, wie echt ist das Ganze? Inwieweit kann man sich überhaupt in so einer Stresssituation verstellen oder nicht? Woran merkt man, ob jemand sich verstellt? Und was glaubst du, wer spielt uns da nur was vor? Es sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich glaube, das ist auch was, was ganz viele Leute interessiert.
Ja, wir können da gerne zusammen überlegen, weil ich gar nicht weiß, ob ich als Psychotherapeutin da die absolute Expertin bin, weil ich erstmal ja davon ausgehe, dass PatientInnen ehrlich zu mir sind. aber ja, ich glaube, was halt viel passiert, ist, dass Menschen Aspekte von ihrer Persönlichkeit betonen können und deshalb auch vielleicht auf manches dann in einer gewissen Zeit mehr Wert legen, ne, und darauf mehr fokussieren. Ich glaube, was enorm schwierig ist, ist, über Wochen eine Rolle komplett zu spielen. Also das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, ja auch in der Kombination. Man hat Partner, Partnerin dabei, die einen ja auch gut kennt. Man hat eigentlich keinen Rückzugsort, um sich mal wieder zu sammeln und zurück in seine Rolle zu gehen. Man ist ja die ganze Zeit on eigentlich. Man hat ja gar keine On- und Off-Zeiten so. Deshalb, also, dass jemand jetzt komplett seine Persönlichkeit verstellt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Dass man sich taktisch verhält, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also, dass man vielleicht denkt, okay, wenn ich mich so und so verhalte, und zum Beispiel bei Vanessa sieht man das ja auch recht häufig, wie sie da mit Menschen spricht, dass sie da versucht, was Bestimmtes mit zu erreichen zum Beispiel. Aber das ist was, was Menschen auch im Alltag tun. Also ich glaube eher, dass es so Alltagsverhalten ist, das dann vielleicht auch nochmal verstärkt ist durch diese außergewöhnliche Situation. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Und hat das nicht auch dann viel mit Schamgefühlen zu tun? Also mit so dem Gefühl, dass man nicht authentisch sich zeigen kann, weil irgendwas an einem falsch ist.
Wie meinst du? Also
in meinem Kopf. Ohne Ausbildung ist es immer so, dass Menschen, die sich nicht authentisch zeigen oder wo man das Gefühl hat, da sind viele Masken, dass, weil zum Beispiel ein Bedürfnis nicht authentisch kommuniziert werden kann, sondern manipulative Strategien oder so angewendet werden, um das zu erreichen, dass das viel damit zu tun hat, dass die Person vielleicht nicht gelernt hat, dass sie das so bekommen kann und sich eher so dafür schämt halt, wer sie ist und dass das so die Erklärung dafür ist. Also eigentlich, ja, dass da Verletzungen dann dazu führen, dass man sich nicht so zeigen kann, wie man ist. Mehr als, dass die Person eine böse Agenda hat, die sagt, okay, ich reiß jetzt hier das an mich und möchte irgendwas nach außen repräsentieren, was ich nicht bin, weil ich irgendwie böse bin. Und, weißt du, wie ich meine?
Also eher, dass eine Unsicherheit dafür sorgt, Teile von sich zu verstecken und andere überzubetonen.
Ja.
Das macht, finde ich, total Sinn. Und auch, was du sagst, es ist auf jeden Fall so, wenn Menschen ihrer Kindheit zum Beispiel nicht so angenommen wurden, wie sie sind und Strategien gebraucht haben, um Aufmerksamkeit oder Bindung zu bekommen oder eine Selbstwertbestätigung, dass diese Strategien sich dann auch so festfahren können und vielleicht, okay, ich muss immer im Mittelpunkt stehen, um sicher zu sein, um gesehen zu werden zum Beispiel, ne? Oder ich muss immer stark sein oder dass dann solche Prägungen entstehen, ne? Und dann auch Verhalten immer wieder gezeigt wird, ja, was dann aber eigentlich nicht dem authentischen Gefühl entspricht, ne? Aber was trotzdem, wovon die Person dann überzeugt ist, ich brauche das eben, um überhaupt Liebe, Anerkennung, was auch immer zu bekommen. Ja.
Ja, ja, so erkläre ich mir das immer mit diesem Fake-Sein oder diesem Vorwurf, ja.
Also du erklärst dir es so, dass die Personen denken, wenn ich mich komplett zeige, wie ich bin, dann werde ich vielleicht abgelehnt. Und
genau,
darum,
oder dass sie, ja.
Darum habe ich dann so eine Persona oder so, die dann aber Applaus bekommt und
genau.
Ich fand auf jeden Fall auch den Punkt, Jesse, den du gerade angesprochen hast, spannend, dass ja auch generell Leute so im Alltag einfach so verschiedene Persönlichkeitsanteile von sich zeigen, ne? Und dass das dann vermutlich auf die Leute drumherum in Anführungszeiten auch fake wirken kann, weil die dann ja unterschwellig auch spüren, okay, das ist vielleicht nicht alles, was diese Person ist, oder diese Person nimmt jetzt gerade diesen einen Persönlichkeitsanteil und macht den so richtig, so pusht den so in den Vordergrund. Und ich glaube, ich habe da immer so, wenn ich so über mich nachdenke, fällt mir auch oft auf, dass ich ja so in verschiedenen Situationen einfach so unterschiedliche Seiten von mir viel mehr rauslasse. Ne? Dass zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich auf einer Konferenz bin und dann Vortrag halte, dass ich da schon doch irgendwie versuche, seriöser in Anführungszeichen zu sein. Also nicht unauthentisch. Ich glaube schon, dass man halt immer noch erkennt, wer ich bin, aber schon halt eher so dieses, in Anführungszeichen, seriösere. Und zum Beispiel auch dann beim Unterrichten, dass ich schon auch dann versuche, dieses Extrovertiertere rauszulassen und dieses, okay, ich komme jetzt in diesen Vorlesungssaal und ich gebe euch jetzt hier die Alleinunterhalterin und feuer hier alles raus und versuche Witze zu machen und so. Was ich jetzt vielleicht, wenn ich dann nach Hause gehe und mit meinem Partner auf der Couch sitze, jetzt nicht so mache, wo ich dann einfach da eher sitze und sage, okay, jetzt schweige ich komplett. Und dass das ja alles so verschiedene Anteile sind und dass man, also ich finde, das macht eigentlich total Sinn, dass wahrscheinlich vorher sich Leute bewusst oder unbewusst überlegen, was ist der Anteil von mir, den ich da richtig rauslassen will und manche andere halt so zurückhalten.
Ja, ich glaube, dass das ganz normal ist, dass wir uns auch an unser Setting anpassen und an den Ort, wo wir gerade sind. Das ist ja auch eine funktionale Sache, dass wir uns nicht überall gleich verhalten, sondern einschätzen können, die Situation, was erwartet die von mir? Ne? Und klar, gut, wenn ich dabei weiter mit mir verbunden bin und authentisch. Ne? Aber wie du es gerade gesagt hast, man kann ja auch Aspekte an dem einen Ort mehr rauslassen als an dem anderen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das im Sommerhaus auch passiert. Ne? Dass so auch vielleicht die Erwartungen schon wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung wirken kann, ne, dass das Sommerhaus ist ja der Ort, wo man sich auch streitet und wo man auch vielleicht ein bisschen dramatischer ist. Und auch wenn ich vielleicht in meinem echten Leben Sachen ein bisschen anders geregelt hätte, gut, ich kann auch dramatisch sein, dann mache ich das jetzt halt hier, ne? Das heißt, ja, aber das wäre für mich gar nicht unbedingt eine Rolle zu spielen, sondern eher das, was das Setting dann halt mit den Leuten macht.
Ja.
Auf jeden Fall kein Schauspielern. So. Also ich glaube, Schauspielern ist es nicht. Ja.
Ich fasse das mal zusammen. Ich glaube, wir haben alle drei ein Problem, das so zu sehen, wie das eigentlich viele Menschen immer so sagen. Ne? Die sind alle fake, die Schauspieler nur. Wir haben das ja auch schon häufiger überlegt, mal hier, Dina, so wann für uns der Punkt ist, wann das wirklich mal zustimmt. Und zumindest, so wie ich dich verstehe, Jessi, du kannst mich gerne korrigieren, siehst du das auch nicht so, dass das jetzt direkt per se alles schnell fake ist, wenn sich da Sachen auch widersprechen, oder? Oder wieder vermeintlich widersprechen, dass halt verschiedene Anteile sind.
Also ich glaube, Menschen sind halt auch widersprüchlich im wirklichen Leben. So, und dann sind die auch widersprüchlich im Reality-TV.
Im echten Leben sieht man es vielleicht nur oft nicht so ganz klar, ne? Und man hat im echten Leben halt ja nicht diese außenstehende Perspektive, dass man die stillen Momente und die outgoing-Momente, dass man die alle von einer Person immer mitkriegt und da halt schon.
Mhm. Ja.
Obwohl ich sagen muss, ich bin total dabei, dass ich auch eigentlich nicht glaube, dass die Leute sich, also dass die Schauspieler, dass sie eine Rolle spielen, vor allem, weil ich nicht glaube, dass man das so lange durchziehen kann, vor allem in so einer Stresssituation. Und gleichzeitig würde ich aber schon sagen, oder das ist zumindest mein Eindruck, müsst ihr mal sagen, wie ihr das seht, dass es schon aber zwischendurch auch Situationen und Momente gibt, wo ich denke, okay, das hast du dir wahrscheinlich zu Hause gut überlegt, wie zum Beispiel diese Nominierungsreden von Vanessa. Ich finde da das schon immer ein bisschen auffälliger, dass ich da das Gefühl habe, das ist gut durchdacht auf jeden Fall, ne? Mhm.
Doch, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Mhm. Was ja auch nicht unbedingt unauthentisch sein muss, ne? Also in meinem Alltag, wenn ich jetzt mir mal das überlege, gibt's auch viele Momente, die ich mir gut durchdacht habe, ne? Vor allem so schwierige Momente habe ich dann vielleicht schon ein paar Tage vorher drüber nachgedacht, was will ich genau sagen, habe mir meine Worte zurechtgelegt und sag dann halt auch genau diese. Und ich hoffe immer darauf, dass ich dann nicht so wirke wie Vanessa bei der Nominierungsrede. Dass es ganz spontan sich anhört, aber wahrscheinlich für eine außenstehende Person merkt die mir vielleicht auch an, dass ich da jetzt schon ein paar Tage drüber nachgedacht habe und mir diese Comebacks schon nächtelang überlegt habe.
Ja, das macht total Sinn.
Mhm. Okay, ich bin froh, dass du das genauso sagst. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass ich zu sehr glauben möchte, dass es nicht geschauspielert ist. Aber ich freue mich, dass wir das alle drei so sehen. Das nächste große Spiel ist ja das Stapeldrehspiel, habe ich das jetzt mal genannt. Alle versuchen das ein bisschen, keiner schafft das so richtig. Michelle und Maki gewinnen das, die sind dann safe. Und das führt natürlich zu großen Verärgerungen bei Sophie und Hendrik und auch bei Vanessa und Richard, weil die beiden dann dadurch ja quasi auf der Abschussliste so ein bisschen stehen. Oder es sieht so aus, als werden die Stimmen wahrscheinlich zu den beiden gehen. Und dann kommt so ein bisschen der Plot-Twist, dass es nämlich gar keine Nominierung gibt, sondern nur ein Stimmungsbarometer. Und da ist dann die Frage, für wen werden Michelle und Maki abstimmen? Denn die waren ja eigentlich in so einer Allianz mit Vanessa. Das haben aber ja alle auf sie eingeredet. Und Hendrik sagt ja dann auch noch, ich glaube, ich habe Michelle die Augen geöffnet. Ich war mir da nicht ganz sicher. Aber als wir die Ergebnisse sehen, stellt sich ganz klar heraus, ja, das stimmt. Maki und Michelle sind geflippt und haben jetzt auch Vanessa und Richard nominiert.
Fand ich auch mega spannend. Also da war ich mir auch nicht sicher, wie die sich entscheiden werden.
Mhm. Was sind denn eure Gedanken dazu? War das okay, dass sie jetzt auf einmal geflippt sind?
Ich fand das völlig nachvollziehbar. Ich hatte das auch gemacht, weil ich aber auch denke, dass dieses Allianzenbilden von Seiten der Vanessa ja auch sehr strategisch ist und das ist auch in Ordnung. Man darf sich ja Strategien überlegen. Aber das ist ja nur die schlauste Strategie jetzt für Michelle und Maki. Von daher fand ich das nachvollziehbar. Und es ist ja auch nicht so, dass die sie angelogen haben und gesagt haben, wir wählen euch jetzt diesmal nicht, oder? Sondern die haben einfach diese Allianz dann aufgelöst. Aber das hat sich auch angedeutet, Vanessa gegenüber. Insofern fand ich das nachvollziehbar und in dem Moment das Schlauste und ich würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Vanessa dasselbe gemacht hätte.
Ich finde es auch total nachvollziehbar. Ich glaube, durch den Rauswurf oder durch die Stimme an Vicky und Sebi ist da so viel irgendwie ins Bröckeln gekommen, was das Vertrauen angeht und es gab ja eigentlich keine Allianz mehr und wahrscheinlich waren Maki und Michelle auch so froh, aus der Schusslinie zu sein, ne, und das weiterzuhalten, dass sie da auch an sich gedacht haben und ich finde das komplett okay. Da das sowieso mein Gefühl von der Sendung ist, dass jeder vor allen Dingen da an sich denkt.
Ich finde das auch völlig okay, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob es wirklich das Schlauste war. Weil als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, also bis zur letzten Folge, was da ja quasi der letzte Tag war, war Michelle die Zielscheibe. Die Leute waren richtig fies zu ihr. Und Vanessa war ja eigentlich so ihre einzige Verbündete. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht viel schlauer wäre, jetzt doch irgendwie noch an dieser Vanessa-Sache festzuhalten. Denn sobald Vanessa weg ist, ist die Chance ja relativ hoch, dass Michelle dann wieder zur Zielscheibe wird. Die anderen, die sie ja noch so fertig gemacht haben in der letzten Folge, werden ja, oder ich glaube, es ist nicht, in dieser Staffel kann natürlich alles passieren, aber so unwahrscheinlich, dass Michelle dann die nächste auf der Abschlussliste ist, finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ich habe mir ja auch, also ich hatte auch das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen so eine Dynamik ist, die man öfter auch bei Mobbing in Schulen auch sieht, ne, dass dann die Person, die das Opfer in Anführungszeichen war oder die betroffene Person war, dass sie dann sobald das sich irgendwie dreht und jemand Neues als das neue Opfer auserkoren wird, dass sie sich dann eher dann den Tätern anschließen, als sich mit dem Opfer zu verbünden, einfach so aus der Hoffnung heraus oder aus der Erleichterung heraus, dass sie nicht mehr die Zielscheibe sind. Und ich habe mich gefragt, ob das da auch ein bisschen so ist, weil ich, also ja, Vanessa würde ich auch nicht über den Weg trauen, aber genauso wenig würde ich diesen Leuten über den Weg trauen, die mich noch gestern so fertig gemacht haben. Was sagt ihr dazu?
Stimme ich dir zu, aber in dem Moment, in dem die jetzt jemand anders gewählt hätten, hätten die Person ja schon mal sicher gegen sich gehabt. Und das muss man ja auch noch mit berechnen, weil es hätten alle gewusst, dass Michelle und Marky das waren. Und deswegen, auch wenn es sich nicht 100% sicher anfühlt, denke ich, war es trotzdem noch die schlauste Entscheidung.
Und ich glaube, es war vielleicht auch der Versuch, wieder der Mehrheit anzugehören. Ne? Nicht der Minderheit anzugehören, sondern der Mehrheit. Plus, was ich noch gedacht habe, wahrscheinlich war es auch so dieses Gefühl, ich wurde manipuliert und ich möchte jetzt zeigen, dass das mit mir nicht funktioniert. Ne, also irgendwie da auch so eine Form von Grenze und Selbstwert, irgendwie Stabilisierung in dem Moment. Ja, da irgendwie sich wieder in einer stärkeren Position auch zu fühlen, als es auch in den Folgen davor zum Beispiel war. Und in der Staffel ist auch so ein bisschen schwierig, von Tätern und Opfern zu sprechen, finde ich, weil es sich halt so schnell wendet. Ne? Also dann geht's gegen die einen, dann geht's gegen die anderen. Ja, aber also ich finde auch deine Hypothese auch nachvollziehbar, was das Mobbing angeht. Aber durch diesen schnellen Wechsel ist da ist ja so viel los, ne? Also da sind es ja nicht so feste Strukturen, wie das ja häufig beim Mobbing ist, ne?
Wir haben vor ein paar Folgen auch noch über diese Mobbing-Kriterien gesprochen, ob die Situation halt Mobbing ist oder nicht. Und wir fanden vieles erfüllt, aber halt nicht diese zeitliche Komponente, da waren wir uns halt nicht sicher, weil ja dafür das schon über einen längeren Zeitraum anhalten muss. Und über ein, zwei Folgen hat es ja schon angehalten. Andererseits, jetzt ist es ja wieder völlig anders. Deswegen, ja, das macht es auf jeden Fall auch schwierig, die Frage, ob das jetzt im Sommerhaus wirklich Mobbing war oder nicht, weil sich da alles so schnell dreht einfach.
Und es ist ja auch wild, dass in der Folge davor Lisa die ganze Zeit auf Michelle gegangen ist. Und in dieser Folge haben wir das, glaube ich, nicht mehr gesehen, oder? Kam das überhaupt noch vor? Also das heißt, das ist ja auch so strategisch, ob sie das gerade auspackt oder ob sie das gerade zurücksteckt, ne? Also es ist auch ein sehr bewusstes Verhalten dann ja eigentlich.
Ja, ich denke mal, dass die vorher gedacht hat, dass Vanessa in Anführungsstrichen zu stark ist in dem ganzen Konstrukt, als dass man auf die gehen kann. Und jetzt hat es sich verändert und hat sie sich dann die höchsten Chancen erhofft.
Also strategisch wäre wahrscheinlich eigentlich eher gewesen, von Michelle und Maki zu gucken, wer von den drei übrigen das schwächste Glied in dieser anderen Allianz war und versuchen, die Person rüberzuziehen und zu sagen, okay, wenn wir weg sind, dann werden die euch als nächstes wählen. Kommt lieber zu uns und dann Henrik und Sophie rauswerfen. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall die größten Chancen gemacht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die sich nicht safen, die nächsten sind, die raus sind.
Ja, oder die machen das jetzt noch.
Oder die machen das jetzt noch.
Und haben jetzt erstmal noch keine Feinde.
Ich bin gespannt.
Ich würde jetzt gerne nochmal über diese Situation reden, in der Vanessa dann so zusammenbricht, weil das für sie alles zu viel ist. Und Richard sie ja tröstet, obwohl er eigentlich ja auch irgendwie verletzt ist von ihr und ihrem Verhalten. Und ich fand das spannend, weil wir haben da ja am Anfang kurz drüber geredet. Da sagt sie ja auch, dass sie ja einfach so wird und dass das irgendwie, dass sie ja ganz schlimm ist. Und fängt dann an mit, ja, ich bin halt auch einfach ein schlechter Mensch oder vielleicht bin ich das, also teste das wie aus bei ihm, ob er das jetzt bestätigt oder nicht, war mein Gefühl. Oder ob er ja hilft mit dem Gefühl. Und da wollte ich eigentlich einfach vor allen Dingen eure Einschätzungen darüber hören.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was sie auf irgendeiner Ebene über sich selber denkt und wovor sie Angst hat, dass das bestätigt wird. Na, und das tat mir in dem Moment auch wirklich leid, dass sie das gesagt hat und dass ein Teil von ihr das scheinbar annimmt, dass das so ist. Und ihr das ja auch durch Verhalten, was sie dann zeigt, immer ja wieder auch gespiegelt wird. Na, das ist ja auch so das Fiese, so wenn das ein Glaubenssatz ist und sie sorgt dann dafür, dass der ihr bestätigt wird, dass Menschen ihr wirklich zurückmelden, ist nicht okay, was du machst. Und mein Gefühl war, dass sie da eine Beruhigung sich gewünscht hat. Ne? Also so eine Versicherung, das ist nicht so, du bist in Ordnung, es liegt nicht an dir. Ja, und was aber ja schwierig ist, ist, dass sie dadurch ja nicht ihr Verhalten reflektieren kann, wenn sie es halt komplett auf sich als ganzen Menschen bezieht. Weil natürlich ist sie kein schlechter Mensch, aber sie hat manches Verhalten von ihr war jetzt nicht ideal. So. Und da, genau, diese Ebene fehlt aber, ne, das Verhalten dann getrennt anzugucken, sondern sie bezieht es dann direkt komplett auf sich. Ja, und das macht das ganze Thema dann total schwer und macht auch ja Bewegung da ja total schwer, ne? Wie soll sie dann in eine Reflexion kommen? Weil das muss dann ja komplett wieder ab. Das ist jetzt kein verhaltenstherapeutischer Begriff, aber es muss ja komplett abgewehrt werden. Ja, ne? Sie muss ja dann schnell wieder suchen, warum sie kein schlechter Mensch ist. Versteht ihr, was ich meine? Also
total.
So der Kern vermischt sich da ja mit dem Verhalten und auf der Verhaltensebene hat sie wirklich blöd gehandelt. Und auf der Persönlichkeitsebene ist sie aber trotzdem kein schlechter Mensch.
Und, ja, was ist das überhaupt auch, ne?
Genau, was ist das? Ja, aber dass sie sich das fragt, ja, das fand ich dann schon, also da hatte ich Mitgefühl mit ihr.
Ja, fand ich irgendwie eine wichtige Situation. Und ich finde das so wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das passiert ganz vielen Menschen, dass ganz oft, wenn Kritik kommt, man das so auf die Person und sich als Person bezieht. Und das führt ja eigentlich dann dazu, dass man Kritik nicht gut auch annehmen kann oder reflektieren kann, genau wie du gesagt hast. Und deswegen, ja, finde ich voll die schöne Einschätzung, dass man das auch einfach, oder so auch so ein Tipp vielleicht für unsere Zuhörenden, dass das, man das üben kann, auch ein bisschen zu trennen. Mhm. Also Kritik bedeutet ja nicht, dass man ein schlechter Mensch ist oder wertlos ist, sondern dass man sich auch falsch verhalten darf, aber immer noch wertvoll ist.
Voll, genau. Dass Fehler machen dazugehört, ne, und dass man die Fehler auch anerkennen darf, ohne dass das heißt, dass mit einem was nicht stimmt.
Mhm. Ich glaube, das können wir alle üben.
Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich würde sagen, dass wir damit die Folge beenden und vor allem auch das irgendwie für uns mitnehmen. Jessi, es war so schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Es war richtig spannend. Ich glaube, dass diese, wie hießen sie nochmal? John Goodman?
Die apokalyptischen Reiter.
Die apokalyptischen Reiter. Ich glaube, dass sie uns noch öfter begegnen werden in den nächsten Folgen. Und wenn ihr mehr von Jessi hören wollt, und ich bin sicher, das wollt ihr, dann guckt auf jeden Fall in unsere Shownotes, weil da ist Jessis Podcast verlinkt, Glücklich verkopft, und der Instagram-Account. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald nochmal widersprechen. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, dass du hier warst.
Ja, ich habe total Lust. Ich bin jetzt ganz, ganz angefixt, über Reality-TV zu reden. Vielleicht, wenn es eine neue Staffel die Verräter gibt. Verräterinnen, VerräterInnen.
Da ist doch das Startdatum schon bekannt.
Okay, habe ich noch nicht gesehen. Cool.
Der Cast ist bekannt und ich glaube, das Startdatum auch. Und ich glaube, dass das gar nicht so weit in der Zukunft ist. Und ich finde das wahnsinnig toll, wenn du Lust hast, da nochmal vorbeizukommen. Denn das ist auf jeden Fall auch die Folge gewesen, die sich ganz viele Menschen gewünscht hat. Oder das Format, wo ganz viele Leute wollten, dass wir das besprechen. Wir haben eine Spezialfolge ja dazu gemacht, wo wir uns vor allem so aus so einer ökonomischen Perspektive versucht haben, das anzugucken. Weil dieses Werwolf-Spiel, da gibt's ja ganz viel, also die Ökonomen lieben das anscheinend, ne? Da gibt's ganz viel Forschung zu. Und die haben wir versucht, so ein kleines bisschen zusammenzufassen, aber vor allem auch nochmal so eine psychologische, psychotherapeutische Sicht darauf, finde ich so spannend.
Cool, spannend. Ja, also
wir halten
richtig
das fest.
Gerne. Ich habe ganz viel Spaß gehabt mit euch. Und wenn ich darf, würde ich nochmal kurz erwähnen, dass wir auch viele Folgen zum Thema Beziehung haben. Also wenn HörerInnen da gerne noch mal tiefer einsteigen wollen. Wiebke hat jetzt gerade eine dreiteilige Serie auch zu Phasen innerhalb einer Beziehung gemacht und wie man die unterstützen kann. Toxische Beziehungsmuster, da geht es auch um die apokalyptischen Reiter zum Beispiel. Selbstwert, was wir am Ende nochmal hatten. Also ganz viel, wo ihr auch nochmal reinhören könntet, wenn ihr möchtet.
Ich habe da tatsächlich schon reingehört und kann die auch wärmstens empfehlen.
Oh, wie schön, danke.
Vielleicht kannst du mir deine 3 Lieblingsfolgen schicken. Dann verlinke ich nämlich in der Infobox nicht nur den Podcast an sich, sondern auch deine 3 Lieblingsfolgen zu den 3 Lieblingsthemen.
Mhm, voll gerne, ja.
Ihr Lieben, dann schön, dass ihr wieder da wart. Und wir sehen uns nächste Woche.
Tschüss.
Nächste Woche. Tschüss.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.